dass Kinder einen unbeschreiblichen Wert haben, ist, hoffe ich und glaube ich, jedem in diesem Raum klar. Und dass Kinder auch die Fähigkeit haben, schnell zu lernen, wissen wir alle durch die Beobachtung von kleinen Kindern, wissen wir an uns selber, aber wir alle haben das vergessen. Aber wer kleine Kinder beobachtet, bekommt immer wieder die Freude zu sehen, wie schnell ein Kind lernt. Meine Frau und ich sind über 40 und Gott schenkte uns eine kleine Tochter in diesem Alter. Und nach 3 Söhnen, der jüngste ist 10, also 10 Jahre ohne Kind. Und jetzt kommt nochmals eine kleine. Wir erleben das sehr bewusst mit. Jede Phase der Entwicklung. Noch bewusster denken wir wenigstens als bei den Söhnen. Und vielleicht auch dazu noch, weil sie mit beobachten all die Phasen der Entwicklung und des Lernens. Jeden Tag eine Kleinigkeit neu dazugelernt. Meine Mutter unterrichtete etwa 20 oder 22 Jahre lang die erste Schulklasse. Und sie tat es aus Leidenschaft. Deswegen, weil sie gesagt hat, wenn Sie zu mir kommen in die erste Schulklasse, können Sie nicht lesen, können Sie mathematische Rechnungen nicht ausführen und so weiter. Und ich darf sehen, wie das unbeschriebene Blatt im Laufe des Jahres geschrieben wird. Ich sehe, wie Sie lernen und mit welcher Freude Sie es aufnehmen. Es war eine ganz besondere Freude für meine Mutter, in diesen vielen Jahren zu unterrichten. Kinder zu haben, ist eine Sache von wenigen Monaten. Kinder zu erziehen, ist eine Sache von 18 mal bis 20 Jahre, je nachdem, wie lange die Kinder zu Hause bleiben. Und die größere Aufgabe ist bei weitem die Aufgabe der Beeinflussung dieser Kinder und das Lenken dieser Kinder in die richtigen Bahnen. Nicht, dass wir in einer Diktatur leben in der Wohnung, sodass die Kinder nur das Ding tun, was wir erlauben und nur das denken, was wir denken lassen, sondern damit wir ihnen helfen, in die richtige Bahnen zu kommen mit ihrer ganzen inneren Energie, damit sie wirklich sich als Menschen voll entfalten können in der Kraft des Herrn. Gestern Abend sahen wir, wie wichtig es ist, in der Beziehung zu den Kindern erstens sie anzunehmen und diese Annahme immer wieder zu bestätigen. Ich liebe dich, weil du bist. Nicht, ich liebe dich für das, was du tust, sondern ich liebe dich, weil du bist. Denn wenn wir unsere Kinder nur lieben und ihnen nur Bestätigung und Annahme zeigen, wenn sie geleistet haben, lernen sie was ganz Falsches über die Liebe, nämlich, dass Liebe immer bedingt ist. Ich muss Liebe kaufen. Ich leiste und bekomme Anerkennung. Und Jesus will, dass wir unsere Kinder lieben, weil sie sind. Er liebt uns, weil wir sind. Er hat uns gemacht, damit er Objekt haben konnte für seine Liebe. Und seine Liebe hat ihn nicht wenig gekostet, uns diese Liebe zu zeigen. Uns Eltern kostet es auch viel, unseren Kindern diese Liebe immer wieder zu zeigen. Und das Zweite, was wir sahen, ist nicht nur die Annahme, Bestätigung, Zärtlichkeit und die Gnade und das Erbarmen bei Kindern, sondern wir sahen die Korrektur, die Züchtigung, die Zurechtweisung, Grenzen setzen, Schienen geben und Richtlinien geben für das Leben. Das ist die Wahrheitsseite bei der Kindererziehung. Und Kinder müssen beide haben. Das eine ist Skelett, ist Baugerüst, das andere ist das Fleisch drum oder das bewohnte Haus. Und Christus will alle beide. Wir brauchen alle beide. Die meisten Familien, auch Familien ohne Christus, könnten von den biblischen Maßstäben ohne weiteres profitieren. Und ich kenne eine Reihe von Familien, die ihre Kinder mit Zärtlichkeit und mit Annahme und mit sehr viel Verständnis, Entgegenbringung, diese Kinder erziehen, aber auch durch Korrektur, durch Züchtigung, Zurechtweisung. Und nachher haben sie reife, standfeste Kinder, die leider nichts glauben, weil sie das, was wir heute Abend betrachten werden, ausgelassen haben aus der Erziehung. Wir wollen heute Abend über die geistliche Beeinflussung der Kinder sprechen, über das, was auf die Kinder einwirkt. Nun, zunächst einmal ein paar Voraussetzungen. Erstens, die erste Voraussetzung ist, wir leben in einer geistlichen Welt, in einem geistlichen Universum. Wir sind nicht in einem Universum nur von aus Materie bestehend, sondern um uns ist eine unsichtbare geistliche Welt. Und geistliche Einflüsse sind überall. Und daher die Notwendigkeit, auch auf unsere Kinder positiv, geistlich einzuwirken. Drei Dinge wollen wir sehen am heutigen Abend. Erstens, wer hat die Hauptverantwortung für diese geistliche Beeinflussung? Zweitens, was ist das Ziel der geistlichen Beeinflussung? Und drittens, wie macht man es praktisch? Erstens, wer hat die Hauptverantwortung dafür? Dafür wollen wir Gottes Wort aufschlagen in 1. Mose Kapitel 6. 1. Mose Kapitel 6 ist eine Anleitung für Israel. Und in diesem wunderbaren Abschnitt merken wir, was Gott zu dem Volk Israel gesagt hat in Bezug auf die geistliche Beeinflussung der Kinder im Volk Israel. Schama Israel, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein, der Herr ist einer. Bitte? 5. Mose 6, was habe ich gesagt? 5. Mose 6, danke für die Korrektur, danke. 5. Mose Kapitel 6, Vers 4. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit aller deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Wichtig zu merken. Und du sollst sie deinen Kindern fleißig einschärfen und davon reden. Wo? Wenn du in deinem Hause sitzest, Vers 7, oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst, wenn du aufstehst, viertens. Du sollst sie zum Zeichen auf deine Hand binden, und sie sollen dir zum Schmuck zwischen deine Augen sein. Du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Das Volk Israel bekam diese Anweisung, die Kinder der nächsten nachfolgenden Generation zu beeinflussen. Ich bin sehr dankbar für diese Gemeinde. Wir sind sehr dankbar für die Gemeinde, die Gott gebaut hat in Stuttgart-Möhringen. Aber wer die Kirchen- und Gemeindegeschichte, die Geschichte der Gemeinde Jesu ein bisschen studiert hat, weiß, dass es oft nach einer Generation aus war mit der guten Gemeinde. Warum? Weil man es an die nächste Generation nicht unverfälscht in voller Höhe treu weitergegeben hat. Es gibt viele Leute, die vieles mit dem Herrn erlebt haben. Ich brauche nur einen Augenblick zurückzudenken zu der Zeit gleich nach dem Krieg oder während des Krieges, wo Eltern vielerorts in Deutschland, auch in aller Welt, aber in Deutschland spreche ich momentan, viele haben gebetet und vieles mit dem Herrn erlebt. Und jene Generation, die während des Krieges Großes mit Gott erlebt hat, hat es leider an die Kinder nicht im vollen Ausmaß unverfälscht, uneingeschränkt weitergeben können. Und wenn ich mit Missionaren spreche und Dienern Gottes in Deutschland spreche, die damals während und kurz nach dem Krieg hier in Deutschland gedient haben, John Parschauer und Leo Jans, haben mir beide gesagt, gleich nach dem Krieg waren die Kirchenhäuser voll. Sie konnten ganze Fußballstadien füllen, um das Evangelium zu verkündigen. Ganze Sporthallen, wo sie noch existierten, konnte man füllen mit Hunderten und Tausenden von Leuten, die Hunger hatten nach dem Evangelium. Aber die Generation danach, die heutige Generation, hat kein Interesse im großen Ganzen an das Evangelium. Nun, sie ist, glaube ich, wieder am Steigen. Aber lange Zeit hat man gemerkt, es wurde nicht weitergegeben, was die Väter und Mütter hatten, haben sie nicht treu, unverfälscht und uneingeschränkt ihren Kindern weitergegeben. Wie geschieht das? Er sagte hier in vier verschiedenen Situationen, wenn man zu Hause ist, wenn man unterwegs ist, wenn man sich hinlegt zum Schlafen, wenn man aufsteht. Das schließt dann praktisch alles ein. Wenn die Augen auf sind, wenn die Augen zu sind, wenn man redet, wenn man nicht redet, man soll die Kinder geistlich beeinflussen. Das bedeutet, es sollte in unserem Leben als Eltern Thema Nummer eins sein. Denn wenn man davon redet, wenn man auf der Straße ist, man könnte über vieles andere reden. Und wenn man davon redet, wenn man zu Hause ist, wo man auch über vieles andere reden könnte, dann merkt man, dass er will, dass Glaubensgut hineingewoben wird in jeden Bereich unseres Lebens. Unser christlicher Glaube ist nicht eine Sonntagsangelegenheit, sondern soll ein Bestandteil sein von jeder Bewegung unseres Lebens. Und das schließt auch das ein, was Paulus gesagt hat im Neuen Testament, ob wir essen oder trinken oder was immer wir tun, warum sollen wir das tun? Zur Verherrlichung Gottes. Das bedeutet, jede Aktivität ist eine, wenn man so will, geistliche Aktivität. Es gibt keine säkuläre Aktivität im Leben eines Christen, wenn man das so will, denn da hat man da jede Gelegenheit, Christus auszuleben, Christus auszustrahlen. Und kleine Augen schauen zu. Was wir beachtet, wir lesen in diesem gleichen Abschnitt, Vers 20, Kinder haben Fragen. Das erinnert mich an den kleinen Jungen, der seinen Vater gefragt hat, als sie spazieren gingen und ein Flugzeug oben am Himmel sahen. Und der kleine Junge sagte, Papa, du Papa, ich habe eine Frage. Ja, Sohn, was ist deine Frage? Papa, wie fliegt ein Flugzeug? Da war langes Schweigen, er sagte, du, ganz ehrlich muss ich sagen, ich verstehe es nicht ganz, wie ein Flugzeug fliegt. Also Ich begreife das nicht ganz, wie es da oben fliegt. Sie liefen noch eine Weile und dann sah der kleine Junge einen Traktor auf dem Feld. Papa, du, ich habe eine Frage. Wie funktioniert ein Traktor? Ja, innen drin, in der Mechanik, sagte der Papa. Ja, das weiß ich auch nicht, genau so wie ein Traktor funktioniert. Haben Sie später einen Baum gesehen? Papa, wie wächst ein Baum? Tja, also ich kann es dir nicht ganz erklären. Papa, ich hoffe, du ermüdest nicht, wenn ich so viele Fragen stelle. Nein, Sohn, ich ermüde nicht. Wie sollst du lernen, wenn du keine Fragen stellst? Nun, wenn dich nun deinen Sohn in Zukunft fragen und sagen wird, was sind diese für Zeugnisse und Satzungen und Rechte, die euch der Herr unser Gott geboten hat. So sollst du deinem Sohne sagen, wir waren Knechte in Ägypten. Wir wurden ausgeführt, wir wurden eingeführt, wir wurden gesegnet. So hat Gott geführt. Das bedeutet, die Väter mussten wissen, was Gott tat, und sie mussten Antwort darauf geben können, warum er es getan hat. Was er dabei bezwecken wollte, wie groß diese Tat war. Das heißt dann, die geistliche Verantwortung für die Beeinflussung der Kinder in der Familie liegt bei den Eltern. Nicht bei irgendwelchen Lehrern irgendwo oder nicht bei der Gemeinde, nicht bei dem Sonntagsschullehrer oder der Sonntagsschullehrerin, nicht bei dem Prediger oder Pastor. Die geistliche Beeinflussung der Kinder liegt in der Verantwortung des Mannes in der Familie. Das heißt nicht, dass er alles tun muss, aber es ist seine Verantwortung, das in die Wege zu leiten, das zu initiieren, das anzuleiten in seiner Familie. Wo sind die Männer? Wo sind wir Männer, geistliche Männer, die bereit sind, diese von Gott gegebene Aufgabe und diesen Auftrag voll wahrzunehmen? Männer haben ein großes Problem. dass sie oft sehr passiv reagieren. Eine Frau geht oft auf Sachen los. Wir haben das festgestellt in unserer Gemeinde und ich habe mit anderen gesprochen. In den Vereinigten Staaten habe ich mit einem gesprochen und er bestätigt, in den Gemeinden drüben ist es ähnlich. Wenn ein Gemeindeleiter in der Gemeinde fragt, wer könnte helfen bei so und so und so einer Angelegenheit? Da kommen sofort 10 Frauen und eventuell ein Mann. Wenn man um Freiwillige bittet, da sind die Frauen gleich an der Stelle und sagen, ich will helfen. Kann ich helfen? Kann ich was tun? Und Männer sind sehr, sehr oft passiv. Und der Pastor in den Staaten, der mir das erzählt hat, sagte, er geht auf die Männer zu. Er spricht sie an. Irgendwie etwas im männlichen Ego wartet darauf, bis er angesprochen wird. Würdest du nicht helfen wollen? Oh, natürlich helfe ich gerne mit. Nun, das wurde schon publik gemacht von der Kanzel und so weiter. Aber wenn er angesprochen wird, geht er darauf ein. Komisch. Wir Männer sind komische Dinge. Nun, ich sage, das Problem in vielen Familien ist, dass Männer, die Ehemänner, völlig versagt haben in der geistlichen Leitung. Wenn ich irgendwo hinkomme zu Gast, und als Pastor kommen wir oft, Pastors Familie kommen wir oft zu Leuten zu Gast, und wir merken was ganz Interessantes, wenn wir irgendwo zu Gast sind. Wir setzen uns hin zum Tisch und ich kann sehen, vielleicht liege ich einmal in 100 Mal falsch, aber ich kann sehen, wer die geistliche Leitung der Familie hat, von dem, wer entweder das Tischgebet spricht oder wer mich bittet, das Tischgebet zu sprechen. Wenn es die Frau ist, die ihren Mann bittet, das Tischgebet zu sprechen, dann denke ich, oh. Wenn es die Frau ist, die mich bittet, dann weiß ich, sie ist diejenige, die das Geistliche in der Familie anregt. Ich bete nicht immer am Tisch. Meine Kinder beten, meine Frau betet, Gäste beten und ich bete. Aber ich bin derjenige, der es anordnet, der es anleitet. Denn ich bin das geistliche Haupt. Ich habe es nicht alles zu tun, aber ich habe es anzuleiten. Und bis jetzt habe ich keine einzige Ausnahme gesehen. Ich ließe die Möglichkeit noch im Raum stehen, dass es irgendwo sein könnte, dass die Frau diejenige wäre, die das anregt und nicht die geistliche Leitung hätte. Aber bis jetzt habe ich keine Ausnahme gesehen. Überall, wo ich war, wo die Frau diejenige war, die das Tischgebet angeregt hat, hatte sie eigentlich die ganze geistliche Initiative in der Familie selber in der Hand. Männer, wo sind wir? Sind wir bereit, unseren Mann zu sein und zu stehen in der Familie und die geistliche Aufsicht auf uns zu nehmen und sie auch auszuführen? Es ist nicht nur ein Problem der heutigen Zeit. Wie viele Leute waren am Fuß des Kreuzes und von welchem Geschlecht waren sie? Wir wissen von vielen Frauen, von einem Johannes, von sonst keinen Männern. Wir wissen, dass die Männer das Weite gesucht haben. Es waren die Frauen. Und im Laufe der Geschichte der Gemeinde Jesu waren es immer wieder Frauen, die in der Mehrzahl waren. Frauen, die oft heldenhaft den Glauben Jesu an Jesus Christus vertreten haben. Ich rede so deutlich ich kann mit uns Männern und ins Gewissen einreden, weil ich einer davon bin, und weiß, wie schwierig das ist, auch ständig am Ball zu bleiben, was die geistliche Aufsicht anbelangt. Was will eine geistliche Frau? Sie will einen geistlichen Aufseher haben, zu dem sie hinaufschauen kann und sagen kann, ich bin froh, dass ich ihn habe als geistlichen Aufseher, dem kann ich gerne mein Leben anvertrauen. Dem folge ich gerne in der Leitung, weil ich sehe, wie er Christus nachfolgt. Er ist ein guter geistlicher Ehemann. Das ist der tiefe Wunsch in dem Herzen einer geistlichen Frau. Und wenn wir Männer versagen in der geistlichen Leitung, sollen wir uns nicht wundern, wenn unsere Frauen unglücklich werden. Ich spreche zunächst einmal von der Leitung in der Ehe, aber wir sprechen heute Abend über die geistliche Beeinflussung der Kinder. Aber es beginnt mit der Frage, bin ich bereit als Ehemann und Vater, die Aufsicht zu wahren, die in Griff zu nehmen, die Zügel in die Hand zu nehmen, zu sagen, es ist meine Aufsicht, es ist meine Verantwortung, ich muss der Initiator sein. Ich muss nicht alles tun, aber der Initiator muss ich sein. Nun, ich möchte eine Frage, bevor wir zum nächsten Punkt gehen, eine Frage kurz ansprechen. Wie ist es dann, wenn der Ehemann nicht gläubig ist? Und das gibt es häufig. Es gibt viele Frauen, die zum Glauben gekommen sind, deren Ehemänner auch noch zu stolz sind, um zuzugeben, dass sie Gott brauchen. Wer macht da die geistliche Leitung? Wer macht da den geistlichen Unterricht? Nun, das ist ein sehr schwieriges Kapitel. Die Frau sollte, wie wir es gesehen haben vor ein paar Tagen, am Montagabend, sie sollte mit einem stillen und sanften Geist, ohne ständiges Zureden, ihren Glauben ausleben. Das heißt in dem Fall nicht dann, dass sie jeden Tag ihren Mann bittet, Schatz, würdest du nicht endlich mal beten am Tisch? Dass sie ihn drängt und nörgelt und schiebt und versucht, ihn in die Leitung zu drücken. Wenn er nicht gläubig ist, dann kann er es nicht natürlich. Sondern sie soll lernen zu beten. Wenn sie zum Glauben kam, nachdem die Ehe geschlossen wurde, hat sie ein ganz besonderes Vorrecht, auch für diesen Mann zu beten und das zu erwarten, dass Gott an ihm wirkt. Und wenn der Herr Kinder schenkt, hat sie natürlich auch in der Familie, weil sie die einzige Christin ist, eine große Aufgabe in der Familie, diese Kinder zu unterrichten, diese Kinder geistlich anzuleiten, als die einzige Christin unter den Eltern. Und dazu möchte ich die Gemeinde als Gesamtheit ansprechen heute Abend. Männer, geistliche Männer, wenn es Frauen gibt, meinetwegen geschiedene Frauen oder Witwen, die Kinder haben, aber keinen geistlichen Vater oder keinen geistlichen Mann, der sie anleitet, das ist eine Aufgabe für andere geistliche Männer der Gemeinde, dass sie ein geistliches Vaterbild und Mannesbild darstellen für die Kinder, damit diese Kinder überhaupt ein Vorbild haben von dem, wie ein geistlicher Mann aussieht in der Praxis, was er tut, wie er spricht. Denn zu Hause, wenn sein Vater nicht gläubig ist oder er gar keinen Vater hat, hat er diese Möglichkeit nicht. Ich sagte am Sonntag, die Gemeinde ist in größerem Format, was die Familie ist im kleineren Format. Und an vielen Orten ist die Familie die Gemeinde. Denn es gibt keine anderen Gläubigen an manchen Orten als nur eine gläubige Familie. Und sie ist die Gemeinde örtlich. Und daher hat jede Familie das zu wahren in der Gemeinde, wenn wir eine größere Gemeindefamilie sind, die Männer in der Gemeinde sollten ihre Köpfe zusammenschlagen und sagen, gibt es Kinder hier, die ohne geistliche Aufsicht von Mannesseite aufwachsen? Wie können wir als geistliche Gemeinde diesen Kindern beistehen? Das ist eine große Aufgabe für eine Gemeinde, die die Aufsicht an den aufwachsenden Kindern wahrnehmen will. Zweitens, was ist das Ziel dieser geistlichen Beeinflussung? Es ist bewusst das Wort Beeinflussung gewählt für dieses Thema und nicht nur Lehre oder Unterweisung. Ich sage warum. Wir leben in der westlichen Welt mit einer Denkweise sehr geprägt von Griechenland. Und die Griechen und die Hebräer haben anders gedacht in Bezug auf Lehre. Die Griechen wollten zunächst einmal die Theorie, jahrelang Theorie, und dann eventuell später die Praxis. Die Hebräer haben gesagt, was du lernst, sollst du gleich tun. Was in den Kopf geht, muss gleich ins Schullieder. Es muss gleich zur Praxis ausgelebt werden. Die Griechen haben Betonung gelegt auf das Wissen. Und daher ist das Wort Beeinflussung der Kinder gewählt, weil das nicht nur mit dem Kopfwissen alleine zusammenhängt, sondern es hängt mit dem ganzen Paket unserer Beeinflussung der Kinder, mit unserem Leben und mit unserer Lehre. Mein Ziel bei der geistlichen Beeinflussung meiner Kinder war erstens, sie so bald wie möglich zu Jesus Christus führen zu dürfen. Wir haben sehr bald, als unsere Kinder klein waren, das Wort Jesus in ihren Wortschatz gebracht und haben uns sehr gefreut, wo sie Bilder in einem Kinderbilderbuch gesehen haben, Bilderbibel oder so, und sie den Finger darauf getan haben und das Wort Jesus gestammelt haben, so wie ein Kind das tut. Eine Identifikation der Person Jesu und dann daraufhin folgen die Geschichten, die seine Person beschreiben. Und die Kinder werden vertraut mit seiner Person durch die Unterweisung, die wir als Eltern geben, sie zu Christus zu führen. Und da stehen wir missionarisch an der Arbeit mit unseren Kindern. Matthäus 28, 19 und 20. Väter und Mütter, sollen wir in die Welt gehen, sind Empfänger von diesem missionarischen Auftrag, ihre Kinder zu Jüngern Jesu zu machen, sie anzuleiten in der Jüngerschaft, dass sie Nachfolger Jesu werden und dass sie getauft werden und dass sie gelehrt werden, alles zu halten, was Jesus befohlen hat. In anderen Worten formuliert, mein Ziel bei der Kindererziehung, geistlich gesprochen, ist, was Paulus gesagt hat in Galater 4, Vers 19. Meine Kindlein, um die ich abermals Geburtswehen leide, bis das Christus in euch Gestalt gewinnt, sagte Paulus. Ich möchte, dass meine Kinder das Ebenbild Jesu in sich tragen. Ich möchte, dass sie Christus ähnlich werden. Ich möchte, dass sie ihn kennenlernen und dass sie umgestaltet werden in sein Bild. Das ist nämlich das Endziel Gottes bei der Errettung. Wir wurden vorher bestimmt, dem Ebenbilde seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Das ist so eine leidenschaftliche Passion meines Herzens. Und ich hoffe, ein Endziel deines Lebens und ein tägliches Ziel deines Lebens, dass dein Leben umgestaltet wird, zu Schwäbisch umgekrempelt wird manchmal, in das Ebenbild Jesu, dass unser Reden, unser Denken, unser Handeln dem entspricht, was Jesus gedacht, gesprochen und getan hat. Oder vielleicht mit einem anderen Wort formuliert, und dazu wollen wir Epheser 4 aufschlagen, Epheserbrief Kapitel 4, um es in einem etwas größeren Zusammenhang zu sehen. Man kann es verschiedentlich formulieren, aber das Thema oder das Ziel vielmehr ist etwa gleich in jedem Zusammenhang. Epheser 4, die Verse, sagen wir mal, die Verse 11 bis 16. Und Gott hat gegeben, etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes. Warum? Zur Erbauung des Leibes Christi, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, auch Kinder, und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi, ähnlich wie Galaterbrief. Damit wir nicht mehr Unmündige seien, umhergeworfen und herumgetrieben von jedem Wind der Lehre, durch die Spielerei der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern, dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken in ihm, der das Haupt ist, Christus. Nun, in diesem Zusammenhang ist das Ziel von jeder Gabe, die der Herr der Gemeinde gegeben hat, dass alle zur Reife heranwachsen. Ich möchte, dass meine Kinder geistlich reif werden, dass sie stehen können. Und wenn meine Kinder unsere Wohnung verlassen, will ich, dass sie wissen, wie man täglich Gemeinschaft mit dem Herrn pflegt, dass sie wissen, wie man reden soll in Wahrheit und Liebe, dass sie wissen, wie man persönliche, zwischenmenschliche Konflikte löst, dass sie wissen, was die biblische Lehre ist, und dass sie wissen, wie sie die biblische Lehre unterscheiden können von falscher Lehre, dass sie stehen können. Natürlich, sie werden nicht alles gelernt haben bis zum Zeitpunkt, wo sie unser Haus verlassen. Aber das ganze Gerüst, das ganze Fundament müsste da sein. Und das bedeutet natürlich, dass man sehr, sehr viel sprechen muss mit den Kindern. Wer hat die Verantwortung? Die Väter. Die Eltern natürlich, wenn es keinen Vater gibt, der geistlich ist oder den Herrn kennt, dann ist es die Verantwortung von der Mutter. Auf jeden Fall die Verantwortung der Eltern, aber zunächst einmal spreche ich die Väter an. Was ist das Ziel? Geistliche Reife oder Christusähnlichkeit? Drittens, wie beeinflusst man die Kinder für Christus? Erstens, und ich komme zurück zu dem, was ich gestern Abend sagte, durch das Vorbild. Das, was ausgelebt wird, durch mein eigenes Bibellesen, meine eigene Schriftkenntnis, durch mein eigenes Gebetsleben, werden meine Kinder es sehen an mir, ob ich es ernst meine, wenn ich denen sage, das und das sollst du tun und das sollst du lassen. Wenn ich das nicht tue, dann bin ich kein aufrichtiges Zeugnis von dem, was es bedeutet, ein Unterrichter zu sein in glaubwürdiger Weise. Sie werden sagen, du sprichst zwar davon, aber du lebst es nicht aus. Und sie sehen den Widerspruch und den Konflikt zwischen meiner Rede und meinem Handeln. Ich habe persönlich als Vater das Ziel, dass wenn meine Kinder mich hören von der Kanzel oder wenn sie mich hören im Schlafzimmer, sie ganz genau die gleiche Person hören. Dass mein Leben da und dort absolut transparent, durchsichtig ist für meine Kinder, dass sie sehen, ich bin ein aufrichtiger Mensch vor ihnen als Christ. Unser Vorbild spricht ganz positiv über die Richtigkeit des Weges, den wir gehen, denn wir leben das aus, was wir glauben. Und wir haben alle genügend Schreckensgeschichten gehört von Leuten, Prediger, Leute, die irgendwo als Prediger gedient haben, die es nicht ausgelebt haben, deren Kinder total weggehen vom Glauben, weil sie angeeckt wurden von dem, was nicht richtig ausgelebt wurde zu Hause. Draußen in der Ferne haben sie es ganz fromm ausgelebt. Und in der Wohnung wurden die Kinder angeschrien. Die Frau wurde nicht fair und freundlich behandelt. Die Kinder haben das die ganze Zeit beobachtet und sagt, Papa hält schöne Predigten, aber zu Hause ist er nichts. Und natürlich, dass sie sagen, dass der christliche Glaube keinen wirksamen Inhalt hat, kann man verstehen, obwohl sie nicht recht haben. Aber wenn es nicht ausgelebt wird im Zeugnis, im Vorbild, da kann man sich nicht wundern, wenn die Kinder den Eltern das nicht abnehmen. Zum Vorbild gehört eine bewusste, positive Haltung dazu. Wir sahen gestern Abend aus Sprüche 22, Vers 6, gewöhnt einen Knaben an den Weg, den er gehen soll. Das heißt, ein Verlangen erwecken, ein positives Verlangen erwecken. Und wir sahen gestern Abend, das bedeutet es, schmackhaft zu machen für unsere Kinder. In vielen Familien gibt es Sonntagsbraten hier im Schwabenland am Sonntag. In manchen Familien ist dieser Braten der gebratene Prediger vom Sonntagmorgen. Oder die Predigt oder beide. Viele Eltern sind unweise, indem sie vor den Kindern oft am Sonntagmittagstisch die Predigt und den Prediger zerlegen, zerpflücken. Zerreden, kritisieren, runtermachen, kurz und klein hacken vor den Kindern. Und sie sollen sich nicht wundern, wenn die Kinder keine positive Haltung zur Gemeinde haben. Sie sollen sich nicht wundern, wenn die Kinder nicht gern in den Jugendkreis gehen, wenn die Kinder kein großes Interesse an geistliche Dinge haben. Sie selber haben Negativismus eingeleitet durch ständige Kritik, die sie ausgeübt haben an einer leider noch unvollkommenen Gemeinde. Aber es gibt keine anderen Gemeinden als unvollkommene. Und es gibt keine anderen Predigerarten als unvollkommene Predigerarten. Gestern Abend fast 1,5 Stunden, das war eine pure Zumutung für alle. Und ich denke, wenn man nicht kritisiert hat, wo man nach Hause ging, wäre das wunderlich. Es war zu lang. Und manchmal ist es so, dass die Predigt allen nicht gefällt. Aber ich lernte ein Großes von einem Freund von mir in den Staaten, der in einem Singeteam war. Und dieses Singeteam diente in vielen Gemeinden. Und der diente am Sonntagmorgen in einer Gemeinde, kam zu einer Familie aus der Gemeinde zu Mittagessen. Und beim Mittagessen hat dieser Freund von mir es auf sich genommen, den Prediger am Mittagstisch zu kritisieren. Der Familienvater und Gastgeber hat ihn mitten im Satz unterbrochen und sagte: Junger Mann, an diesem Tisch wird der Prediger unserer Gemeinde nicht kritisiert, denn ich bete, dass meine Söhne ein Verlangen haben, in den vollzeitlichen Dienst des Herrn der Verkündigung zu gehen. Und wir kritisieren hier weder den Pastor noch die Stelle des Dieners als Pastor. Ich möchte, dass meine Kinder das tun wollen. Mein Freund schrumpfte zusammen und wollte unter den Tisch und irgendwie dann aus dem Zimmer herauskriechen. Ihr könnt euch denken, was das für eine rügende Lektion war für diesen jungen Studenten. Ich möchte das euch schwer ans Herz legen. Wir Eltern, durch unser positives Reden über die Dinge des Herrn, über die Gemeinde Jesu, über die Leitenden der Gemeinde Jesu, und wenn wir nicht voll übereinstimmen mit allem, was sie tun, betet für sie. Betet für sie öffentlich vor den Kindern, mit den Kindern. Aber kritisiert sie nicht vor den Kindern, es sei denn, du willst, dass die Kinder den Geschmack verlieren für geistliche Dinge. Und sie verlieren es im Nu, wenn wir anfangen, das in ihr Herz zu legen durch unsere Kritik. Wie leiten wir sie an? Durch unser Vorbild und dann zweitens durch unsere Lehre oder durch unsere Unterweisung. Unsere Lehre oder Unterweisung geschieht nicht nur durch das Gesprochene, was wir theoretisch wissen über die Bibel, über die Dreieinigkeit und über die Trübsalszeit und die Entrückung der Gemeinde und über den Antichristen und über Pneumatologie. Der Dreijährige kann mit diesem großen theologischen Begriff Pneumatologie nichts anfangen, die Lehre über den Heiligen Geist. Aber wir haben über den Geist zu sprechen. Wir haben praktisch über alle biblischen Wahrheiten zu sprechen, zu unterweisen. Wir haben mit unseren Kindern die ganze endzeitliche Lehre am Mittagstisch durchgemacht, Skizzen aufgestellt und alles Mögliche durchgesprochen. Die verschiedenen Dinge über die Entrückung der Gemeinde und die Trübsalszeit und den Antichristen, dass wir darüber sprechen und ins Gespräch kommen, damit sie es wissen von uns. Nicht irgendwo von einer Predigt, die ich gelegentlich mal halte, sondern von uns am Mittagstisch oder am Abendbrotstisch. Zu sprechen über die Tauffrage, zu sprechen über die Gemeinde, zu sprechen über die Heiligung in dem Wandel und so weiter. Alles Mögliche soll drankommen, auch die Familie, die Ehe, zwischenmenschliche Beziehungen jeder Art, was die Bibel über alles zu sagen hat. Das sollen wir reden, aber wir sollen auch in unseren Gewohnheiten zeigen, dass wir das tun. Und ich komme nochmals zurück zu dieser Harmonie zwischen der Praxis unseres Lebens und den Worten unserer Lippen, dass sie übereinstimmen. Denn sie lesen das ab. Wir beeinflussen sie durch das Gesprochene und durch das Gelebte. Ich kann euch nicht sagen, wie stark ich beeinflusst wurde von meinen Eltern an diesem Punkt, im positivsten Sinn. Als ich klein war, waren meine Eltern nicht gläubig. Wir wohnten in einem Dorf mit 300 Seelen auf einem Indianerreservat, und ein gläubiger Lebensmittelgeschäftsbesitzer, die Konkurrenz etwa 150 oder 200 Meter entfernt von meinem Vater hat, die haben meine Eltern eingeladen zum Gottesdienst. Nun, meine Eltern fingen an, uns Kinder zu schicken in die Gemeinde. Und sie kamen dann später zum Gottesdienst. Wir gingen zur Sonntagsschule und sie kamen später. Ihr wisst ja, in den Staaten ist die Sonntagsschule für alle Altersstufen, so um 9 oder 9:45. Und dann später ist der Gottesdienst. Und dann fingen meine Eltern an, mehr zu kommen. Mein Vater vor allem kam zum Glauben. Meine Mutter ist an einem gläubigen Elternhaus aufgewachsen. Und meine Eltern wurden in der Gemeinde aktiv. Über 25 Jahre dienten meine Eltern in der Leitung der Jugendarbeit. Und ich sah das, was ich vorhin gesagt habe in Bezug auf geistliches Vorbild, dass meine Eltern zu Hause so waren, wie sie woanders waren. Es war ein übereinstimmendes Vorbild. Meine Eltern unterrichteten die Sonntagsschulklasse für die Jugend. Und jeden Sonntagmorgen waren meine Eltern dran, entweder mein Vater oder meine Mutter, in Abwechslung. 20 Jahre lang. Interessanterweise haben wir in der Zeit sehr viel Predigerwechsel in der Gemeinde gehabt. Etwa alle 2 oder 3 Jahre einen Predigerwechsel gegeben. Das war nicht eine gute Zeit, unbedingt für das gesamte Gemeindeleben. Es war ein Dorf. Aber aus dieser Gemeinde heute, zwischen Alaska und Afrika, stehen etwa 15 von uns im vollzeitlichen Dienst des Herrn. Überall zerstreut. Ich weiß es nicht, wie viel meine Eltern dazu beigetragen haben. Das muss ich dem Herrn überlassen, da werden wir es sehen im Himmel. Aber ich weiß, wie viel sie bei mir dazu beigetragen haben. Die geistliche Beeinflussung geschah nicht nur durch das, was ich hörte am Sonntagmorgen in der Sonntagsschulklasse, sondern viel, viel mehr durch das, was ich sah von ihnen zu Hause. Und daher, gesprochen ja, über alles ja, jede Zeit ja, ausgelebt in Übereinstimmung von den Eltern. Ich hoffe, ich werde klar. Ich habe das jetzt 3-mal gesagt heute Abend. Ich wiederhole bewusst, damit wir es hören, wie wichtig das ist, dass unser Zeugnis inhaltsmäßig auch dementsprechen muss, was wir sagen. Der Inhalt unserer Unterweisung soll alles, was der Herr befohlen hat, und lehret sie alles halten. Merket wohl, das ist Hebräisch und nicht griechisches Denken. Und nicht lehret sie alles wissen, was ich euch befohlen habe, sondern lehret sie alles halten, was nicht eine Checkliste, ob sie die Prüfungen abgeleistet haben in irgendeinem gewissen Jüngerschaftsprogramm, dass sie sagen konnten, ich konnte die richtigen Formeln aufsagen. Sondern lehret sie halten, die Lehre über den Geist, die Lehre über die Familie, die Lehre über die Gottheit Jesu, die Lehre über die Schöpfung und so weiter, all die Auswirkungen daran festzuhalten, in all den praktischen Auswirkungen für den alltäglichen Wandel. Das bedeutet, Kinderbibeln zu nehmen, bei Jugendlichen Jüngerschaftsanleitungen zu machen, Navigatorenanleitungen und so weiter. Wir haben auch etwa 10 Jahre hier in Deutschland mit unseren Kindern jedes Jahr teilgenommen am Bibel-Memory-Programm, im Auswendiglernen der Bibel. Und das ist zum großen Segen für uns alle. Ich empfehle das herzlichst für alle, das Wort Gottes einzuschärfen, einzuprägen. Übrigens, für die Jugendlichen oder Jüngeren unter uns, wir, die wir ein paar Jahre älter sein dürfen, können noch die Dinge, die wir in der Schule auswendig gelernt haben, bis heute noch ohne Problem auswendig aufsagen. Das, was wir heute auswendig lernen, bleibt nicht so lange haften. Die Zeit zum Auswendiglernen ist jetzt. Und eine Frage stelle ich an euch. Wenn eine verfolgende Regierung kommen sollte und wir dieses Buch nicht mehr in der Hand hätten, wie viel hättest du gespeichert? Als amerikanische Soldaten abgeschossen wurden über Vietnam und in Einzelhaft kamen in Hanoi, die Geschichten zu lesen, ist interessant. Sie haben gegenseitig in den Zellen die Verse aus dem Gedächtnis geholt. Der eine konnte ein Bruchstück und der andere ein bisschen. Und da haben sie Verse zusammengebastelt. Und das war der Vers für den Tag. Und sie haben sich das gegenseitig gesagt. Und am nächsten Tag, und sie haben dann 25 und dann 30 und dann 40 und dann 50 Bibelverse aus dem Gedächtnis herausgeholt, weil sie nichts anderes hatten. Sie hatten nur ihre Gedanken. ihre stille Zeit war nicht mit einem Buch und nicht mit Papier und Druck, sondern mit ihren Gedanken, das aufgespeicherte Wort Gottes. Und lehret sie alles halten. Dazu müssen sie es wissen. Dazu müssen sie unterwiesen werden. Und war ein Fremdling zu Gerar. Und Abraham sprach von seinem Weibe Sarah, sie ist meine Schwester. Und da ließ Abimelech, der König, zu Gerar Sarah holen und so weiter. Und ihr kennt ja die Geschichte. Zweimal gelogen darüber. Nun, wir sind noch nicht fertig. Schlagen wir Kapitel 26 auf. Und wir wollen sehen, was der kleine Junge daraus gemacht hat. Kapitel 26 spricht von dem Sohn der Verheißung, dem Sohn Isaac. Vers 6. Also wohnte Isaac zu Gerar, und da die Leute da desselben Ortes nach seinem Weibe fragten, so sprach er, sie ist meine Schwester. Das hört sich irgendwie bekannt an. Wo hat er das gelernt? Sie ist meine Schwester, denn er fürchtete sich zu sagen, sie ist mein Weib, weil er dachte, die Leute an diesem Ort möchten mich um Rebekkas Willen töten, denn sie war sehr schön von Angesicht. Da sich aber längere Zeit da selbst aufhielt, sah Abimelech, der Philisterkönig, durchs Fenster und bemerkte, dass Isaak scherzte mit seinem Weibe Rebekka, und er wurde natürlich zornig. Woher hat Isaak das gelernt, das Lügen gelernt, vor allem diese spezielle Lüge? Es war eine Schwäche des Vaters, kopiert vom Sohn. Natürlich, Abraham später begegnete dem Herrn und Gott änderte sein Leben. Lesen wir Kapitel 32, Vers 24. Der Sohn von Isaak, der Sohn Jakob, war von Charakter her ein Betrüger. Und Isaak hat gelogen. Um das Erzgeburtsrecht zu bekommen, hat er seinen eigenen lügenden Vater betrogen. Und hier ist Jakob, der eine persönliche Begegnung mit Gott machte. In 1. Mose 32, Vers 24 lesen wir, Jakob aber blieb alleine zurück, und da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und da dieser sah, dass er ihn nicht übermochte, schlug er ihn auf das Hüftgelenk, so dass Jakobs Hüftgelenk verrenkt ward, über dem Ringen mit ihm. Und der Mann sprach, lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Jakob aber sprach, ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Da fragte er ihn, wie heißest du? Und er antwortete, Jakob, Betrüger. Da sprach er, du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, Gottes Kämpfer. Gott änderte den Sohn durch eine persönliche Erfahrung. Warum haben gottesfürchtige Eltern gottlose Kinder? Weil sie sie nicht in die Situationen gebracht haben, wo die Kinder persönliche Glaubenserfahrungen machen konnten. Wenn man das so sagen will, es ist an der eigenen Haut erfahren. Es gibt heute keinen dritten Weltkrieg. Die Bomben fallen nicht. Aber wir können trotzdem unsere Kinder in Lebenssituationen bringen, wo sie Erfahrung mit Gott machen, persönlich. Wo sie lernen zu beten. Wo sie lernen zu ringen, wo sie lernen, Zeugnis abzulegen. Es gibt Seminare, es gibt Freizeiten, es gibt Lebenssituationen. Es gibt Lebenssituationen, in denen man lernen wird zu beten, wenn man gefordert wird. Und Eltern sollten ihre Kinder dahin bringen, dass sie geistlich gefordert werden, im ersten Stuhl zu sitzen, im Stuhl der Erfahrung. Ich kann nicht genug dazu ermutigen, in der Erziehung unserer Kinder das zu tun. Ich möchte zum Schluss einen Tipp oder zwei geben. Nicht jeder geistliche Einfluss auf unsere Kinder ist gut. Das, was von dem Verblödungskasten ausgestrahlt wird, in dem Wohnzimmer vieler Wohnungen, ist nichts anderes als praktisch ein Abflussrohr für die Familie. Im Wohnzimmer. Fernseher strahlt eine Lebenseinstellung aus. Ausgenommen natürlich einige gute Programme. Ausgenommen Reportage, die fair gemacht sind. Aber sonst ist die ganze Denkweise von dem, was ausgestrahlt wird vom Fernsehen, geprägt von einigen Leuten, die total auf der Wellenlänge dieser Welt sind, aber nicht auf Gottes Wellenlänge. Und es ist nicht gut, wenn ein Fernsehgerät Babysitter macht. Wir kamen in die Wohnung von einem Pastor in Ohio in den Monaten vor unserer Ausreise nach Deutschland. Wir waren im Reisedienst. Und ich kam in das Wohnzimmer und da sitzt der vielleicht 7-jährige Bub auf dem Boden, etwa 1,5 Meter entfernt vom Fernsehapparat. Und ich schaute das Bild in dem Moment an, da läuft durch die Tür, auf dem Bildschirm läuft ein Mann durch die Tür und jemand sitzt auf einem Stuhl und jemand läuft durch die Tür von hinten, ganz still, mit einem großen Stock oder eine Stange oder ein Rohr, ich weiß es nicht, was es war, und er schlug den sitzenden Mann auf den Kopf. Der kleine Junge sitzt da, Mund offen, hat sich nicht geregt. Ich habe noch tagelang diese Gewalttat in meinem Kopf gehabt. Tagelang hat es mich bewegt. Und was am meisten mich bewegt hat, war die Tatsache, dass es den Jungen nicht bewegt hat. Wir sollten unsere Kinder niemals stumpf machen, wenn es um Gewalttat geht oder wenn es um Not geht. Und die ständige Beeinflussung, die man sieht im Fernsehen, ist natürlich vom Feind dazu gedacht, dass wir abgestumpft sind über die Not unserer Umwelt. Dass wir Gewalttat sehen können ohne Regung. Dass wir denken, jawohl, das ist im Film. Und wenn es dann kommt, wie im Film, in der Nachbarstraße, da denkt man, so wie im Film. Und man bewegt sich nicht, um die Not unserer Umwelt zu lindern. Ich bin davon überzeugt, dass viele Leute nicht nur Zeit vergeuden vor dem Kasten, sondern dass sie ihre Familie und sich selber schlecht beeinflussen lassen durch das, was sie sehen, dass sie kein Interesse und keine Zeit haben, sich der Not dieser Welt anzunehmen. Und wir Christen dürfen da nicht mitmachen. Ich will nicht sagen, dass ich gesetzlich gegen Fernsehen bin, obwohl wir die ganzen Jahre unserer Ehe keine besitzen, obwohl ein halb Dutzend oder fast ein halb Dutzend uns angeboten wurden. Alle umsonst. Wir haben gesagt, wir wollen es nicht. Wir haben keine Zeit als Familie, uns hinzusetzen. Wenn wir eins hätten, würden wir die Zeit nehmen natürlich. Aber das müsste abgenommen werden von anderen Aufgaben, Menschenaufgaben, das Wort Gottes, die stille Zeit, Dienst an den Nachbarn oder was weiß ich. Und daher möchte ich ganz, ganz, ganz klar darauf hinweisen, wenn man einen Fernseher besitzt, es unbedingt zu zügeln, dass es nicht freien Lauf hat über die ganze Familie und die ganze Familie beherrscht. Das gilt gleich für Zeitschriften. Alles, was ins Haus flattert, ist nicht unbedingt lesenswert. Oder anders formuliert, alles, was ins Haus flattert, ist mit sehr skeptischem Auge anzuschauen, weil es oft nichts Lesenswertes drin hat. Das Gleiche gilt für Musik. Ich habe, als wir im ersten Jahr hier waren, eine Bitte bekommen von einer Jugendgruppe. Bitte helft uns mit einer Klärung der heutigen Musik. Es war eine Jugendgruppe in einer Gemeinde, in einer Stadt im südlichen Teil Deutschlands. Und ich denke, sie dachten, ich bin jung. Und die Eltern in der Gemeinde, sie hassen diese heutige Musik. Endlich mal haben sie einen, der beide Sprachen kann, ein bisschen, und der ihnen helfen kann, ein bisschen Aufklärung zu geben. Und so habe ich einige Lieder vom österreichischen Rundfunk aufgenommen. Und auf einer Freizeit habe ich mit der Pausetaste gearbeitet und diese Lieder Satz für Satz übersetzt. Und die Jugendlichen waren total entsetzt über den Inhalt dieser Lieder. Das ist nun mal 17 Jahre her, wo das war. In 17 Jahren ist die Moral der Musik um ein Vielfaches gesunken. Und was man heute hört in den englischen Texten ist oft nichts anderes als eine grobe Beschreibung von der Geschlechtshandlung. Und viele sagen, ich verstehe da nichts. Nun, da aber eine ganze Beeinflussungswelt steht dahinter. Nicht alles ist hörenswert, nicht alles ist erbauend. Keine schlechte Rede gehe aus eurem Munde, Epheser 4, sondern nur das, was dienlich ist zur Erbauung, dass es den Hörern wohltue, sagt die Schrift. Nicht jede Beeinflussung auf unsere Kinder darf auf sie einwirken. In der Erziehung haben wir Eltern versucht zu unterscheiden zwischen der Herdplatte und der Schaukel. Es gibt Schmerzen, die von der Schaukel kommen. Das ist gut. Ein Kind lernt durch Schmerzen. Schmerzensempfänger sind Lehrer. Und wenn ein Kind von der Schaukel runterfällt und es ein bisschen heult, das ist nicht schlimm. Es lernt, ich muss mich festhalten, nächstes Mal darf ich nicht so wild spielen und es wird weise. Wenn ich aber mein Kind an die Herdplatte gehen lasse, dann ist es lebenslänglich gebrannt an der Stelle. Eventuell vernarbt, für das ganze Leben. Und wenn ich zusehe, dass ein kleines Kind nicht weiß um die Größe der Gefahr, muss ich als Vater, müssen wir als Mütter da eingreifen und stoppen und sagen nein. Und wenn er sagt, und warum? Dann soweit man kann erklären, manchmal kann man nicht erklären. Manchmal muss man sagen, es geht nicht. Aber natürlich gilt es, in dem Moment, soweit man das kann, ein besseres Angebot zu machen. Ein besseres Angebot als Ausgleich. Damit man nicht das ständig vermisst, was man nicht bekommt. Die geistliche Beeinflussung dieser Schätze, die der Herr uns anvertraut hat, ist eine lebenslange Aufgabe. Ich habe heute mich hingesetzt und meinen Eltern noch einmal neu einen Dankesbrief geschrieben. Durch diese Tage, als ich an sie erinnert werde, bin ich dankbar. Und sie haben beide einen längeren Brief geschrieben und ich habe den heute gelesen und ich habe noch einmal gesagt, ich bin euch so dankbar für eure gute Beeinflussung in meinem Leben, für die Grenzen, die ihr gesetzt habt, für die guten Wege, in die ihr uns geleitet habt. Und ich denke, ein jeder von uns darf mit Gottes Hilfe an die Aufgabe gehen, mit Zuversicht, mit Mut. Der Herr ist dabei und mit Vertrauen und mit Gebet, wie ich sagte gestern Abend, dass der Herr Unwahrscheinliches bewirkt in unseren Kindern. Es ist eine große Aufgabe, aber eine große Freude entsteht, wenn wir es zu seiner Verherrlichung und in seiner Kraft ausführen. Wir beten zusammen. Vater im Himmel, ich danke dir im Namen Jesu für die Aufgabe, die du uns gegeben hast, für die Verantwortung, die du uns Menschen anvertraut hast und für die Tage der Weltgeschichte, in der wir leben. Vater im Himmel, wir Eltern werden es nie vollkommen machen. Wir werden immer Fehler machen, immer versagen, immer die Not haben, dir und unseren Mitmenschen zu bekennen, gelegentlich auch unseren Ehepartnern und Kindern zu bekennen, dass wir versagt haben. Aber es gibt bei dir immer einen neuen Anfang. Ich bitte dich im Namen Jesu, dass du uns nicht nur hilfst zu begreifen mit dem Kopf, was dein Wort von uns verlangt, sondern es zu bejahen mit unserem Willen und dass wir es auch tun. Danke für deine Hilfe dabei. Und wir wollen allein dich verherrlichen in allem, was wir tun. In Jesu Namen. Amen.